Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Im Osten geht die Sonne auf, das ist klar. Aber vielleicht geht sie ja für den Westen bald unter. Wir reden heute über Imperien in der Lesart. Und für ein paar der Buchautoren ist klar, die Zukunft gehört einem riesigen asiatischen Imperium, das weit mehr umfasst als nur China. Was das für die alten Mächte bedeutet? Für Europa? Für die USA? Antworten in dieser Stunde.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Asien funktioniert anders als der alte Westen. Flexibler, pragmatischer, besser. Das schreibt der indisch-amerikanische Politikwissenschaftler Parag Khanna. Und er meint das ganz grundsätzlich. In der Wirtschaft, in der Politik und in der Kultur. Für Khanna steht auch außer Frage, dass Asien damit das Modell von morgen sei und der Westen von gestern. Was er, Khanna, nebenbei bemerkt, auch für eine ganz exzellente Nachricht hält. Und zwar ausdrücklich auch für den Westen. Martin Tschechner hat nachgelesen, warum.
Manchmal genügt ein Bild, um eine ganze Kette von Argumenten vorwegzunehmen. Parag Khanna stellt seinem Buch eine Landkarte des asiatischen Kontinents voran, unkommentiert, aber so eng eingefasst, dass der Rahmen zu platzen droht. Europa, das geografische Anhängsel im Westen, ist abgeschnitten und auch Afrika und Australien liegen weit außerhalb des Kartenausschnitts, obwohl der Autor sie alle gern einbezieht in seine Beschreibung einer pazifischen und immer mächtiger werdenden Alternative zu den Mustern und Strategien des alten Westens. Asien, so seine These, funktioniert nach anderen Regeln. Flexibler, pragmatischer, sogar das Kino ist besser. Und die Mode. Um den Unterschied deutlich zu machen, nimmt er gern auch mal den ganz breiten Stift.
Generell trachten Asiaten nicht nach Eroberung, sondern nach Achtung. Genügend Respekt für die Interessen des jeweils anderen reicht.
Der Autor widmet das Buch seinen Nachbarn. Es sind 5 Milliarden, 2/3 der Weltbevölkerung, die Hälfte der globalen Wirtschaftskraft. Als hätte der Blick auf die riesige Landmasse zwischen Sibirien und dem arabischen Golf nicht schon genügt, bei einem Bewohner Europas Schnappatmung auszulösen. China ist auch auf der Karte, natürlich, es liegt mittendrin. Aber deutlich wird doch, selbst dieser Gigant repräsentiert neben Indien, dessen Ökonomie noch schneller wächst, und dem südostasiatischen Raum, in dem noch mehr internationale Investoren mit noch größeren Summen Fuß zu fassen suchen, neben Russland, der Türkei, dem Iran und als Musterfall einer pragmatisch orientierten und erfolgreichen Erneuerung Singapur, selbst China repräsentiert nur einen Teil dieser riesigen Macht. Khannas Rat also an den Westen, schaut nicht auf die Länder, schaut auf die Zusammenhänge. Was aus der vorangestellten Landkarte ebenfalls deutlich wird, der Politikwissenschaftler und Strategieberater will überzeugen. Er sieht sich als Vertreter einer neuen Zeit. Und wer in seiner Argumentation für die Vergangenheit steht, daran lässt er keinen Zweifel.
Das politische System der Vereinigten Staaten bildet für den Westen keineswegs das Vorbild einer guten Regierungsgewalt. Gemessen am Durchschnittseinkommen ist der Lebensstandard in den USA gesunken. Zugleich geht es auch in der Bildung, der Gesundheitsvorsorge, der öffentlichen Sicherheit und in anderen Bereichen bergab. Wenn die angloamerikanische politische Konstellation vom Kurs abkommt, könnte sie von den führenden Systemen Asiens lernen, die sich auf eine langfristige Vision und kollektiven Nutzen konzentrieren, statt auf kurzfristigen Hyperindividualismus und enge Sonderinteressen.
Parag Khanna, Jahrgang 1977, ist in Indien geboren und aufgewachsen. Er hat in den USA und in England studiert, berät internationale Organisationen in Fragen der globalen Ökonomie und Politik und lehrt an der Universität in Singapur. Er ist ein echter Kosmopolit, aber er bezieht eindeutig Stellung. Nach dem 19. Jahrhundert, in dem Kolonialmächte wie England die Geschicke der Weltpolitik bestimmten und dem 20., das sehr deutlich vom Expansionsbedürfnis der Amerikaner bestimmt war, ist das 21. Jahrhundert längst auf dem Weg. Und Khanna ist sicher, es wird Asien gehören. Ein bisschen Schadenfreude kann er sich nicht verkneifen.
Tatsächlich trösteten sich im Nachspiel des Brexit-Referendums mehrere britische Minister mit dem Gedanken, dass das Vereinigte Königreich das Singapur Europas werden könnte. Welche Ironie der Geschichte, dass sie sich eine ehemalige Kolonie zum Vorbild nehmen.
Khannas Werk ist ein Wälzer, beladen mit Daten und Fakten, mit ökonomischen Kennwerten und Schaubildern, die nicht immer auch erläutern, was sie abbilden. Ein Register im Anhang fehlt schmerzlich. Beschämend aber der Spiegel der Unkenntnis, den der Welterklärer seinen Lesern vorhält. Mal ehrlich, wer kennt sich aus in den 4.000 oder 6.000 Jahren der Geschichte dieses Kontinents, in der Vielfalt seiner Kulturen, den Wanderungen seiner Völker, in der spirituellen Tiefe seiner Philosophie? Und wer vor allem in den ökonomischen und strategischen Projekten, den globalen Netzwerken, die lange vor Amtsantritt des großen Alleinentscheiders im Weißen Haus geknüpft wurden und seither, je nach Perspektive, in faszinierender oder beängstigender Beschleunigung das amerikanische System isolieren und widerlegen? Khanna ist ein dramaturgisch versierter Erzähler, ein kenntnisreicher, bisweilen auch ein triumphierender Lehrer. Und doch irritiert die Sorglosigkeit, mit der er die politischen Friktionen etwa zwischen China und seinen Minderheiten und Nachbarn, in Hongkong, Korea oder den islamischen Ländern seinem unbeirrbar optimistischen Narrativ anpasst.
In Saudi-Arabien hat Kronprinz Mohammed bin Salman ein breites Liberalisierungsprogramm eingeleitet, insbesondere mit Blick auf die Rechte der Frauen. In Pakistan hat die Regierung radikalen islamistischen Gruppierungen politische Kampagnen verboten und eine wachsende Zahl der Stadtbewohner bezieht gegen islamistische Einschüchterungsversuche Stellung. Anders als im 14. Jahrhundert blickt Westasien heute zu den Erfolgen Ostasiens auf und zieht daraus Lehren, wie es gelingen könnte, den politischen Islam von Ost nach West fließen zu lassen.
Fürchtet euch nicht, lautet Khannas Botschaft an uns Bewohner der Welt von gestern. Lasst euch ein auf Sushi und auf die Filme aus Bollywood, denn Hollywood hatte lange genug das Monopol auf unser aller Moral und Ästhetik. Tragt Issey-Miyake oder Uniqlo und gewöhnt euch an das Leben in einer Welt, in der Menschen und Ideen wandern, sich verändern und neue Verbindungen knüpfen. Für den alten Westen, so meint Khanna, seien das lauter gute Nachrichten.
Na dann. Das war eine Rezension von Martin Tschechne und er hat das Buch »Unsere asiatische Zukunft« von Parakana besprochen. 500 Seiten für 24 Euro bei Rowohlt Berlin erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Kaum ein Inselimperium hat solche Schocks erlebt, ist so erschüttert worden wie Japan. Mehr als 100 Mal bebt die Erde unter Japan jeden Monat so stark, dass es deutlich zu spüren ist. Und vor fast 8 Jahren, da hat ja so ein Beben zu einem Tsunami und dann zur Nuklearkatastrophe von Fukushima geführt. Dieses ständige Beben, das kennzeichnet Japan, habe ich den Eindruck, wenn ich das aktuelle Buch von Judith Brandner lese. Judith Brandner, die ist seit mehr als 30 Jahren immer wieder in Japan, auch um von dort zu berichten. Ist auch gerade erst wieder frisch zurück und ihr Buch, das trägt den Titel Japan, Inselreich in Bewegung. Guten Tag, Frau Brandner.
Guten Tag.
Ja, Inselreich in Bewegung, das scheint ja auf diese im Kern erschütterte Gesellschaft anzuspielen. Sie beschreiben in dem Buch auch ganz andere Erschütterungen, aber bleiben wir erstmal bei diesen Erdbeben. Zum Beispiel das in Kobe 1995, dann Fukushima eben 2011. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich erlebe eigentlich fast bei jedem Aufenthalt ein Erdbeben, größer oder kleiner. Kobe war das erste wirklich ganz große, wo ich dort war in Kyoto, 50 Kilometer entfernt von Kobe. Und es hat mich aus dem Schlaf gerissen ich glaube, es war 5:45 Uhr in der Früh. Und es war wirklich schockierend. Also es ist damals ja die ganze Infrastruktur zusammengebrochen. Es gab so eine Autobahnbrücke, könnte man sagen, die ist zusammengebrochen und der ganze Verkehr war lahmgelegt für Tage und das Land stand unter Schock, weil das Land doch sehr technikgläubig ist und sie haben das nicht für möglich gehalten und es hat dann wahnsinnig lange gedauert, bis überhaupt Hilfskräfte nach Kobe vorgedrungen sind. Und es war auch damals noch die Bürokratie sehr mühsam und es gab ein Schweizer Team mit Rettungshunden, die, ich weiß nicht, 3 Tage in Quarantäne am Flughafen sitzen mussten, bis man sie vorgelassen hat zu den Leuten, die eigentlich Hilfe gebraucht haben.
Und auch ausländische Ärzte durften erst nicht helfen, weil sie keine japanische Zulassung hatten, habe ich bei Ihnen gelesen, also keine ärztliche Zulassung. Wenn Sie das dann mit Fukushima 2011 vergleichen, die Folgen natürlich noch viel katastrophaler durch dieses Atomkraftwerk. Der Umgang mit dieser Erschütterung aber, habe ich beim Lesen den Eindruck, ja fast trotzig unaufgeregt. Kann ich das so sagen?
trotzig, unaufgeregt. Ich glaube, man versucht es eigentlich irgendwie zu verleugnen. Speziell im heurigen Jahr, wo die Olympischen Spiele sind, versucht man so zu tun, als wäre eigentlich alles in Ordnung und darüber hinweg zu täuschen, dass eigentlich nach wie vor ja gekühlt werden muss. Also es fallen ja nach wie vor Tonnen und Tonnen an verseuchtem Kühlwasser an, weil der Reaktor ins Reaktorinnere ja immer noch kein Mensch vordringen kann und selbst Roboter sind schon gescheitert vorzudringen. Ja, ob das eine Trotzhaltung ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch wieder so, man möchte nicht als das Land dastehen, das Land der Megakatastrophe sozusagen, sondern man will sich im besten Licht präsentieren.
Das zeigt sich aber auch ganz individuell. Wenn wir wirklich in die Zeit damals direkt nach der Katastrophe zurückgehen, da gibt es diese Fukushima 50, das sind so diese Arbeiter, die versucht haben zu retten, was ja eigentlich nicht mehr zu retten war und die eigentlich mit ihrem Einsatz ihr eigenes Todesurteil unterschrieben haben, die das trotzdem stoisch gemacht haben. Wussten die, dass das ihr Todesurteil ist?
Ich denke schon, dass die das gewusst haben. Die Arbeiter sind sich alle der enormen Gefahren bewusst. Sie haben ja auch einen Strahlenpass, wo eingetragen wird, welcher Belastung sie ausgesetzt sind. Die haben das sicher gewusst und die haben das fürs Land gemacht. Also diese Art der Aufopferung, wenn man das so sagen kann, die gibt's in Japan ganz sicherlich. Und das Tragische ist, dass man ja über den Verbleib dieser Fukushima 50 bis heute nicht wirklich etwas weiß.
Sie schildern einerseits den Protest gegen den Umgang des Staates mit dieser Katastrophe. Sie beschreiben aber auch ganz viele Familien, die eigentlich genau dieselbe Haltung an den Tag legen. Also keine 5 Jahre nach dem Unglück zieht eine Pionierfamilie mit kleinen Kindern, 10 und 13 Jahre alt, direkt da wieder hin und sagen, kein Problem, hier ist es sicher. Sie schreiben von einer Frau, die sie getroffen haben, die nach dem Unglück halt doch mit ihrer kleinen Tochter weg wollte, in die Heimatpräfektur in den Norden ziehen und ihr Mann dann ganz wütend wurde, wie kannst du hier wegziehen, ist doch alles in Ordnung. Viele, die weg mussten, sind dagegen ihren Willen weggebracht worden. Was ist das für eine Haltung, dieses, ja, was ich so als trotzig unaufgeregt bezeichnet habe? Haben Sie das verstanden im Laufe der Jahre?
Ja, ich verstehe es schon. Also die eine Familie, die sogenannte Pionierfamilie, die eine der ersten war eben, die in eine freigegebene Zone zurückgekehrt ist, die stehen in enger Verbindung, nämlich beruflich, mit dem Kraftwerk. Also die mussten wohl zurück. Die konnten gar nicht anders, sonst hätten sie ihren Arbeitsplatz verloren, denke ich mal. Und was die andere Frau mit dem kleinen Kind betrifft, das ist ein Phänomen, dem ich immer wieder begegnet bin und auch noch begegne, dass die Männer in den Familien einfach sehr obrigkeitsgläubig sind und den Behörden glauben, die sagen, hier ist es sicher, hier könnt ihr wohnen, es ist nicht so schlimm. Und die Frauen mit Kindern einfach sehr skeptisch sind und sagen, ich will lieber auf 100% sicher gehen und hier wegziehen. Und es ist auch wahnsinnig schwierig, wenn man als Laie versucht, sich mit Radioaktivität und den Auswirkungen einer langfristigen, niederen Strahlenbelastung zum Beispiel zu beschäftigen. Es gibt sehr viele widersprüchliche Meinungen und es ist sehr, sehr schwierig, sich als Laie da wirklich ein objektives Bild zu machen.
Fukushima, diese Katastrophe, ist eine Marke, ein Wendepunkt, der im Zentrum Ihres Buches steht. Eine andere Marke sind die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Und da versuchen Sie auch die Frage zu klären, warum ausgerechnet dieses Land, das schon so leiden musste unter den Atombomben, so beharrlich an der Atomkraft hängt. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, die Antwort, die ich gefunden habe, ist, dass man der amerikanischen Propaganda gefolgt ist, unmittelbar nach den Atombombenabwürfen in den 50er Jahren. Und man unterschieden hat zwischen dem guten Atom, sprich der sogenannten friedlichen Nutzung, und dem bösen Atom, den Atombomben. Also es ist so, als hätte man sich gedacht, naja, damit kann man sozusagen das böse Atom besiegen. Das ist ein wichtiger Grund, glaube ich. Und das andere ist, man darf einfach nicht vergessen, dass die Amerikaner während der ganzen Zeit der Besatzung ein Tabu verhängt haben über die Atombomben. Es durfte über die Atombomben nicht gesprochen werden. Es durften keine Bücher darüber veröffentlicht werden. Und das heißt, die Bevölkerung, die haben versucht, aus den Trümmern wieder aufzubauen und zu überleben, unmittelbar nach 45. Und wie dann mal wieder darüber reden durfte, das waren dann schon die 50er Jahre. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund, diese Zensur, die es da gegeben hat, die amerikanische.
Die Atombomben sind also ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch. Fukushima bildet schon so, ich habe das so empfunden, das Herzstück quasi des Buches. Gleichzeitig versammeln Sie noch viele andere Themen. Die dramatische Überalterung der Gesellschaft, die Friedensbewegung haben Sie gerade schon angesprochen, auch die Frauenrechte. Dann porträtieren Sie noch eine deutsch-österreichische Einwandererfamilie. Ich habe so versucht, ein bisschen zu erkennen, was so das drüberliegende Thema ist und habe gedacht, na gut, es geht eigentlich immer um gesellschaftliche Erschütterungen und wie die japanische Gesellschaft damit umgeht. Können Sie mir erklären, warum Sie diese Themenvielfalt zusammengepackt haben? Was ist so Ihr Leitgedanke gewesen?
Also mein roter Faden war schon, wie Sie sagen, diese einschneidenden Ereignisse, die Japan meiner Meinung nach geprägt und verändert haben. Eben im 19. Jahrhundert die Öffnung nach dieser fast 250 Jahre andauernden Abschließung gegenüber der Außenwelt. Im 20. Jahrhundert der Zweite Weltkrieg und die Atombomben. Im 21. Jahrhundert dann eben Fukushima und diese schwelende Katastrophe und die Folgen, die für mich auch so eben ein Herzstück ist, weil ich seither jedes Jahr einmal dort war und die Gegend jedes Jahr bereist habe und einfach ja erschüttert bin von den Folgen, die man immer noch sieht. Also das war so mein Bogen, den ich versucht habe zu spannen.
Ganz am Ende enden Sie dann doch auch quasi in der Gegenwart, fast schon in der Zukunft. Sie haben es vorhin schon gesagt, dass sich Japan auf die Olympischen Sommerspiele 2020 vorbereitet. Da beschreiben Sie das J-Village, da wird wieder trainiert, wo noch vor wenigen Jahren der Katastrophenstab nach Fukushima gearbeitet hat. Online, ich habe mir das mal angeguckt, wirbt Japan mit dieser Stadt für das wahre Fukushima. Von dort soll auch das olympische Feuer starten. Das wirkt von außen so ein bisschen überraschend, aber nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist das eigentlich die einzige Art, wie Japan mit dieser Katastrophe umgehen kann, oder? So lange Normalität behaupten, bis sie wieder da ist.
Ja, genau. Das liegt ungefähr 20 Kilometer also vom Kraftwerk entfernt. Und während der Katastrophe haben dort auch sehr viele Arbeiter gewohnt, Kraftwerksarbeiter. Und jetzt ist es halt so wirklich clean und herausgeputzt und ein neues Stadion ist gebaut worden. Und das soll meiner Meinung nach eben vorspiegeln, hey, da ist ja alles in Ordnung, da gibt's ja keine Probleme mehr. Und Japan hatte ja schon einmal Olympische Spiele in den 60er Jahren und das hat so einen wahnsinnigen Boom ausgelöst, auch einen ökonomischen Boom. Und Japan war da weltpräsent und ich glaube, an diese Geschichte will man auch ein bisschen anknüpfen.
Judith Brandner, sie hat das Buch geschrieben, Japan, Inselreich in Bewegung. Das sind 224 Seiten, die kosten 22 Euro und sind im Residenzverlag erschienen. Dankeschön, Frau Brandner.
Ich sag danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das heimliche Imperium, so nennt der Historiker Daniel Immer war die USA. Und auf den ersten Blick finde ich das ziemlich verblüffend, weil den USA ja sonst eher vorgeworfen wird, sich sehr offensichtlich als Imperialmacht zu gebärden. Überhaupt nicht heimlich. Also früher wurde ja gerade in Deutschland gerne mal geschimpft, die USA würden sich als Weltpolizist aufspielen und da wurde über die Amerikanisierung und über Kulturimperialismus geklagt. Aber das ist wahrscheinlich der deutsche Blick. Und Daniel Immerwahr, der trägt zwar einen deutschen Nachnamen, ziemlich coolen Namen, finde ich, Immerwahr, aber er ist US-Amerikaner und aus seiner Sicht sind die USA also ein heimliches Imperium. Jörg Himmelreich, Jurist und Politikwissenschaftler, hat das Buch gelesen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Rabanzel.
Ja, warum titelt er denn nun das heimliche Imperium? Worum geht es ihm?
Also es geht ihm darum zu zeigen, wie missverständlich das Bild der Amerikaner ist. Man muss wissen, dass natürlich zur politischen DNA der Amerikaner bis heute eigentlich immer das Selbstverständnis gehört, nie Kolonialmacht gewesen zu sein. Nicht zuletzt auch, weil sie selbst ja gegründet worden sind als ein Akt gegen die überwältigende Kolonialmacht der damaligen Zeit, dem britischen Empire. Insofern waren sie als Republik nie in ihrem Verständnis Imperium und Kolonialmacht, weswegen auch das politische Selbstverständnis der Amerikaner ja sich immer nur auf diese Vereinigten Staaten von Amerika, also die 50 Bundesstaaten, bezieht. Und mit diesem Missverständnis will nun Immerwahr aufräumen, indem er zeigt, wo überall sonst in der ganzen Welt, auf den verschiedensten Punkten, in den Karibikinseln, im Pazifik, Territorien eigentlich dem amerikanischen Recht unterworfen sind. Und deswegen spricht er auch später vom pointillistischen Imperium, dort im Grunde eine Inselkette besetzt haben und Standorte haben, auf denen im Grunde genommen diese überlegene Weltmacht der Amerikaner bis heute beruht.
Das ist ja ein ziemlich umfassendes Thema. Wie geht er da vor?
Er macht das eigentlich ganz geschickt, indem er in 22 Kapiteln so eine Art Leuchtraketen in den Himmel schießt, um so einzelne Momente dieses territorialen Weltimperiums zu beleuchten. Mhm. Er nimmt zum Beispiel die Geschichte des Guano, das ist ein Düngemittel in den 19. Jahrhundert, mit das sehr fruchtbar für die Landwirtschaft war, aber in Vogelkot enthalten ist. Und er deswegen sich amerikanische Forscher und Entdecker auf die ganzen Karibikinseln stürzen, in denen das in verkarster Form vorhanden ist. Die wurden dann später selbstverständlich vom US-Kongress als dem USA-Land zugehörig bezeichnet. Oder er geht vor mit den einzelnen Inseln, mit Puerto Rico und den Philippinen aus dem Spanischen Krieg 1898 und zeigt, wie auch dort das geschehen ist. Wichtig ist auch, dass er zum Beispiel aufzeigt die Geschichte des Kautschuks in einem Kapitel, der ja dann eine der Hauptressourcen für die Kolonialmächte immer war, wie das in einem gigantischen Forschungsprogramm der USA während des Zweiten Weltkriegs eben durch Naturkautschuk ersetzt wurde, weswegen man dann auch sehr schnell die Dekolonisierung mitbetreiben konnte, weil man die Inseln für die eigentlichen Naturrohstoffe dann nicht mehr braucht. Also das macht er im Grunde genommen sehr spannend und gut.
Das heißt, schöne plastische Beispiele, um zu zeigen, wie sich die USA Inseln einverleibt haben. Das sind spannende Anekdoten, die Sie genannt haben, aber ist das ein stringenter roter Faden?
Das sicherlich nicht. Das ist natürlich auch wahrscheinlich für so ein Thema jedes Buch sprengend. Ich finde das im Grunde genommen sehr erhellend. Ich finde es auch gut, dass er gewisse Schlüsselerkenntnisse dem Leser vermittelt, worauf heute imperiale Macht noch beruht. Das sind eben nicht abhängig von großen Territorien mehr zu sein, wie noch das Russische Reich, sondern von einzelnen Inselketten, so gehen die Chinesen ja auch vor. Dass es im Grunde genommen wirtschaftlich um Stützpunkte geht, Handelsstützpunkte, Marinestützpunkte und bestimmte wirtschaftliche Ressourcen dort sozusagen zu gewinnen. Und er beschreibt, das finde ich noch sehr gut, die jeweiligen Rechtskonstruktionen, mit denen diese sogenannten American Greater Territories im Grunde genommen nicht unmittelbar dem amerikanischen Recht unterworfen wurden. Die Einwohner waren eben keine US-Staatsbürger mit gleichen Rechten. Wir kennen das Beispiel Guantanamo, wo eben Häftlinge auf einem kleinen Territorium Kubas, das der Souveränität Kubas unterwirft, gehalten werden, wo aber die Amerikaner immer schon externe Rechts Setzungsgewalt beansprucht haben. Das sind so diese Konstruktionen. Also die Philippinen sind ja erst 1946 tatsächlich unabhängig geworden. Haiti und Alaska, vorher gekauft, sind erst 1950 Bundesstaaten mit gleichen Rechten für die Bürger geworden.
Das heißt, okay, also viele schöne kleine Beispiele. Jetzt haben Sie ein bisschen gelobt. Insgesamt ein tolles Buch?
Kleine Einschränkung, manchmal merkt man eben sozusagen den durchaus sicherlich verständlichen Werf des emotional bewegten und moralischen Anklägers, wenn man sozusagen die Themenauswahl sich anschaut. Ein Kapitel zum Beispiel, welche Rückwirkungen denn solche Kolonialabenteuer für die Amerikaner auf dem amerikanischen Mutterland selbst gehabt haben, hätte natürlich das Bild vervollständigt. Ich denke nur an das Trauma der Amerikaner des Vietnamkrieges. Aber trotz alledem ist es ein faszinierendes Buch, das dieses einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis der heutigen amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik weltweit eigentlich bietet.
Jörg Himmelreich sagt das. Und wir haben über das Buch Das heimliche Imperium gesprochen von Daniel Immerwahr. Untertitel Die USA als moderne Kolonialmacht. 713 Seiten, die kosten 26 Euro und sind bei S. Fischer erschienen. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Rappalse, für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Imperien sind heute unser Thema und nach den Imperien der Zukunft sehen wir uns jetzt Europa an. Die vergangenen Imperien, wenn man so will. Die Konflikte und Wunden, die sie hinterlassen haben. Konrad Kramer, der ist Reporter und außenpolitischer Redakteur beim Kurier in Wien. Und für sein aktuelles Buch ist er quer durch Europa gereist, immer auf der Suche nach diesen Wunden und Verletzungen des Kontinents. Guten Tag nach Wien.
Hallo, guten Tag.
Ja, die Idee zu diesem Buch, das schreiben Sie, die hatten Sie vor ein paar Jahren an einem Ort, in den die Geschichte einen Krater geschlagen hat wie nirgendwo sonst in Europa. So formulieren Sie das. In Auschwitz. Wie kam das?
Nun ja, Auschwitz, wie Sie wissen, liegt ja heute in Polen, heißt Oświęcim. Und ich war eigentlich darauf eingestellt, das Konzentrationslager zu besuchen, habe mich aber dann mehr mit dem Ort rundherum beschäftigt, weil es mich so fasziniert hat, wie dieser Ort neben diesem einzigartigen Mahnmal des Schreckens weiter existieren kann. Und natürlich existiert er. Es gibt ja eine Gegenwart, es gibt Menschen, die dort leben. Es ist eine mittelgroße Stadt mit Industrie und allem drum und dran. Und ich habe mir gedacht, Trotzdem kann sich dieser Ort und wird sich davon nie befreien können von dem, was dort passiert ist. Und es ging mir darum, exemplarischer als Auschwitz, als Mahnmal einer unbewältigten Geschichte, kann es ja in Europa kaum geben. Und gleichzeitig spannender, seltsamer und skurriler kann man die Begegnung dieser Vergangenheit mit der Gegenwart auch woanders schwer erleben wie dort.
Das ist also der Einstiegsmoment Ihres Buches. Sie kommen da eine Menge rum. Nach Katalonien reisen Sie, ins Vereinigte Königreich, auf den Balkan, Rumänien, Siebenbürgen, Ungarn. Habe ich das vorhin richtig gesagt? Sie sind immer auf der Suche nach den Wunden und Verletzungen des Kontinents?
Ja, das ist quasi mein Punkt, denn wissen Sie, in ganz Europa zerbricht man sich momentan den Kopf darüber, warum funktioniert dieses Europa nicht? Was ist da los? Warum bleibt dieses Europa immer an den Konferenztischen in Brüssel? Und in jedem einzelnen Land finden sich Stimmenfänger, die genau mit diesen Ressentiments gegen das gemeinsame Europa Politik machen. Und dann fragt man sich, was hat Europa da nicht geschafft aufzufangen? Welche Stimmungen, welche Gefühle, welche Grundhaltungen? Und mein Ansatz war, und ich glaube, er hat sich auch bewahrheitet, gehen Sie ein paar Schritte zurück in die Geschichte und Sie werden all die Wurzeln von den Befindlichkeiten finden, die Europa heute prägen. All die Ressentiments, all die Vorbehalte, vielleicht auch die positiven Grundstimmungen in vielen Fällen. Wir sind so in unserer Geschichte verwurzelt, dass sie uns in unserem politischen Alltagsleben prägt. Und das kann man an jeder Ecke in Europa und natürlich vorzugsweise in den Krisenherden, denn dort fährt man als Reporter nun mal hin, festmachen.
Sie bezeichnen Ihr Buch als das Buch eines Reporters und Sie behaupten in der Einleitung, dieses Buch vertritt keine These. Aber ehrlich gesagt, das alles, was Sie jetzt gerade sagen, von den historisch begründeten Krisen, dass die uns heute so trennt, das ist doch eine sehr massive Grundthese.
Naja, die These oder die Art von Thesen, die ich nicht vertreten will, ist eine These zur Zukunft Europas. Ich schreibe nicht das dritte Thesenbuch von links, wo irgendjemand von einem Schreibtisch aus sagt, Europa muss so sein, Europa muss zusammenwachsen, nicht zusammenwachsen, halb zusammenwachsen. Sondern ich sage, schauen wir uns doch dieses Europa einmal an und schauen wir an, wie es mit seinen Verletzungen, das ist der Begriff, der mir sehr gut passt, den Sie angeführt haben, einfach wie es mit diesen Verletzungen lebt, wie geht es damit um und wie prägt es diese Menschen in ganz Europa?
Gucken wir uns diese Menschen an. Sie treffen zum Beispiel einen Lastwagenfahrer mit tiefen Enttäuschungen in England. Sie treffen einen jungen Umweltschützer mit einem krassen Hang zu Verschwörungstheorien in Rumänien. Aber sie treffen auch einen Rentner, Johann, an der deutsch-tschechischen Grenze, der dann doch verbindende Freundschaften pflegt. Wer ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Also der Lastwagenfahrer in England, Ed hieß er, es war am Tag nach dem Brexit-Referendum, an dem Großbritannien ganz Europa vor den Kopf gestoßen hat mit dieser Entscheidung gegen Europa für den EU-Austritt. Und ich bin in so einem verkrachten englischen Badeort, der mehr Vergangenheit als Zukunft hat, gefahren und saß am Strand und habe diesen wirklich sympathischen mittelalterlichen Menschen mit seiner Familie getroffen und habe versucht zu ergründen, also es war, er hat sich natürlich klar deklariert, er hat auch für den Brexit gestimmt. Und dann habe ich versucht zu ergründen, ob es da irgendwelche Vorbehalte gibt, Wutgefühle oder ähnliches. Da war nicht allzu viel vorhanden, es war einfach das Grundgefühl. Und er hat es in diesem herrlichen Satz auf den Punkt gebracht, eigentlich weiß ich nicht, was ich mit diesem Europa zu tun habe. Und das ist ein Grundgefühl, das man bei vielen Engländern, vor allem Engländern, ist mehr als bei den Schotten und bei den Nordiren finden kann. Und das, jetzt sind wir schon wieder in der Geschichte zurück. Europa war für die Briten immer so eine Art Spielfeld, auf dem man sich ein bisschen einmischt oder auch nicht. Und für die einfachen Leute war es das seltsame Land auf der anderen Seite des Kanals. Und dann sitzt dieser Ed im Jahre 2016 und sagt, ich weiß nicht, was ich mit diesem Europa eigentlich zu tun habe.
Bei all Ihrem Suchen nach dem Trennenden kommt am Schluss bei mir so ein bisschen der traurige Eindruck heraus, Sie haben was Gemeinsames gefunden, nämlich die überall verbreitete Opferhaltung. Ist Europa so das Imperium der selbsternannten Opfer?
Naja, zum Populismus, zum Politischen gehört nun mal die Opferhaltung dazu. Also der Populismus bedient sich immer der Opferhaltung. Er ist immer der, der sagt, seht euch, wurde immer so übel mitgespielt und jetzt komme ich, stelle mich an eure Seite und mache all das gut, was ihr erlitten habt. Das reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Denken wir an die Deutschen, die im 19. Jahrhundert, als sie ihren Nationalismus entwickelt haben, einfach das Grundgefühl hatten, da seien die Franzosen, die Bösen, die anderen, die auch immer überall übermächtig waren und gegen die man antrat. Also Verletzung, Minderwertigkeitsgefühle, die es zu kompensieren gilt, sind Grundstruktur jedes Rechtspopulismus, jedes Nationalismus, das gehört dazu. Und ja, dieses Gefühl können Sie natürlich in der extremsten Ausformung in Osteuropa erleben, wo in all diesen Ländern bis heute die Stimmung mitschwingt. Uns hat man doch 40 Jahre hinterm Eisernen Vorhang eingesperrt. Wir waren immer nur Bürger zweiter Wahl und jetzt sind wir es immer noch und die EU macht uns weiterhin zu diesen Bürgern der zweiten Wahl. Also dort haben sie das ganz stark von Polen, Ungarn, Tschechien, in der Slowakei bis tief in den Balkan hinein. Ist das ein Grundgefühl, da ist diese Verletzung, da schreit einen diese Verletzung förmlich an, egal wo man mit den Menschen spricht. Verletzungen sind etwas, die jeder mit sich rumträgt, als Individuum, als Bürger, als Nation offensichtlich. Und diese Verletzungen werden angesprochen, ja? Sie sind überall da.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie wollten keine Zukunftsthese mit Ihrem Buch vertreten. Sie entlassen uns jetzt also einfach nur mit Ihren Beobachtungen, dass eigentlich alles am Ende ist.
Es gibt ein paar Momente in meinem Buch auf meinen Reisen, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil sie so positiv sind. Meine These ist, das Zusammenwachsen Europas fängt bei den Menschen in ihrem Alltag an. Es fängt nicht am Konferenztisch in Brüssel an, wo man sagt, nun ja, jetzt sind wir das gemeinsame Haus Europa, oder wenn einige Intellektuelle ein europäisches Manifest veröffentlichen. Als Wiener erlebt man das mit der Nachbarstadt Bratislava im Alltag. Diese beiden Städte wachsen inzwischen wirklich zusammen, über Sprachgrenzen und über Landesgrenzen hinweg. Die Slowaken sind in Wien im Alltag in sehr guten Jobs mittlerweile einfach etabliert. Sie gehören zu uns. Man sieht sie als Ärzte, als Krankenschwestern, als Pfleger. Das sind Menschen, die bei uns eingemeindet sind, die zwischen Bratislava und Wien hin und her pendeln, die ihre Kinder in Wien in den Kindergarten schicken. Und das ist der Moment, wo der Alltag das Zusammenwachsen in Europa wirklich möglich macht. Und nur so funktioniert es. Es geht um praktisches Leben, um einander näher kommen im Alltag, einander wertschätzen und draufkommen, was man wirklich Gemeinsames hat. Wissen Sie, ich habe so viele grenzüberschreitende Bürgermeistertreffen zwischen Österreich und Tschechien und ich weiß nicht wo noch überall erlebt. Das alles sind leere Worte. Es geht wirklich um dieses konkrete Zusammenleben, die Wertschätzung. Dann erst kann man das alles überwinden, was in meinem Buch die Grundstruktur prägt, nämlich die Verletzungen aus der Geschichte, die wir alle mit uns mittragen.
Und dieses Buch, das heißt Neue Grenzen, offene Rechnungen, eine Reise durch Europa und seine unbewältigte Geschichte. Es umfasst 256 Seiten, kostet 20 Euro und ist im Residenzverlag erschienen. Der Autor, den haben wir gerade gehört, Konrad Kramer. Dankeschön, Herr Kramer.
Danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.